Es war angenehm ruhig, beendete Martin seinen Bericht.
Angenehm?
Stinklangweilig. Kein einziges Vieh hatte sich hergetraut, dank dem Zauber unserer kleinen Freundin, knurrte Thorwald. Sie hatten erstaunlich wenige Orks oder andere dunkle Wesen gesichtet. Es schien fast, als hätten diese sich zurückgezogen. Unsere Erkundungen lassen vermuten, dass ihr Herr bereits ausgerückt ist. Ich befürchte, Martin seufzte, dass sie Voltaire belagern, vielleicht sogar schon eingenommen haben. Trotz der Wärme des Feuers fröstelte Quinn. Der Krieg hatte also begonnen. Dort, wo alles angefangen hatte, sollte es nun wohl auch enden. Sein Blick folgte nachdenklich den Funken, die munter in den Himmel stoben, um mit dem Licht der Sterne zu verschmelzen. Warum machen wir nicht einen kleinen Spaziergang, Quinn? Überrascht wendete er sich seinem Meister zu.
Einen Spaziergang? Jetzt?
Die betroffenen Gesichter von Thorwald und Orin ließen nichts Gutes erahnen. Nur Maki knabberte unbekümmert an ihren Knochen weiter.
Gut, von mir aus,
erwiderte Quinn achselzuckend. Ein beklemmendes Gefühl machte sich in seiner Brust breit, während er Martin zum Ufer folgte. Schweigend gingen sie nebeneinander, bis sie außer Hörweite der anderen waren. Er konnte spüren, wie sehr Martin mit sich rang. »Das, was ich mit dir zu besprechen habe, wird dir nicht gefallen«, Martin stockte.
»Ich wünschte, es wäre nicht nötig, doch ich sehe keinen anderen Weg.
Ganz gleich, was ich dir jetzt sagen werde. Es ist von größter Wichtigkeit, dass du mir bis zum Ende zuhörst. Verstehst du mich?« Die Eindringlichkeit seiner Worte jagte Quinn Schauer über den Rücken. »Martin, was bei den Göttern ist denn bitte los?« fragte er stotternd. »Verstehst du mich?« Martins Blick duldete keine Widerworte. Quinn hob beschwichtigend die Hände.
»Ja, schon gut, ich werde zuhören.«
»Seit mehreren Monaten reist du nun durch Gorka. Du hast die alten Völker und ihre Traditionen kennengelernt und wurdest von ihren Meistern gelehrt und in die fünf Kreise der Magie eingeführt.« Quinn runzelte die Stirn. »Warum erzählte Martin ihm das alles?«
»Aber nicht nur das. Du hast dich vier Ungleichgewichten gestellt und sie überwunden. Du bist über dich hinausgewachsen und das nicht nur einmal. Ich bin wirklich stolz auf dich.«
Martin war stehen geblieben, um ihn direkt anzusehen. Quinn war völlig durcheinander.
Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
»Danke. Du weißt mittlerweile einiges über die Kreise und ihre Magie, aber eben noch nicht alles.« Martins Stirn legte sich in Falten. »Schon seit meinem ersten Tag in Gorka erforsche ich den Bannzauber. Recht bald bin ich in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Ungleichgewichte gestoßen. Und deine Erfahrungen mit ihnen haben meine Befürchtungen bestätigt, wenn nicht gar übertroffen. All die Ungleichgewichte beruhen auf dunkler Magie.« Martin schaute ihn an, als würde er sicher gehen wollen, dass er ihm noch folgen konnte. Quinn nickte.
»Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie ungewöhnlich es ist, in welch kurzer Zeit du die Kreise betreten hast, dass du überhaupt mehr als einen Kreis betreten hast. Eigentlich gibt es strenge Regeln für das Erlernen von Magie. Wenn die Obrigkeit wüsste, dass du alle fünf Kreise in dir trägst, wäre sie alles andere als begeistert. Sagen wir es mal so. Wärst du nicht schon in Gorka, wäre die Obrigkeit spätestens jetzt dazu gezwungen, dich hierher zu verbannen.«
»Wie überaus beruhigend«, dachte Quinn.
»Wahrscheinlich fragst du dich, warum ich dann von dir verlangt habe, dass du die fünf Kreise der Magie betrittst.«
Ohne auf seine Antwort zu warten, fuhr Martin fort.
»Weil wir es hier mit einer Kraft zu tun haben, die mächtiger ist als alles, was ich bisher gesehen habe. Du musst verstehen, dass es laut der Obrigkeit über die fünf Kreise hinaus keine weitere Magie gibt, also auch keine dunkle. Die dunkle Magie ist Teil von Ammenmärchen und Legenden aus längst vergangenen Tagen, zumindest behauptet das die Obrigkeit. Wir beide wissen, dass die Wahrheit eine andere ist. In Gorka gibt es sogar ein altes Volk, das die dunkle Magie ausübt. Die Orks. Quinn war zwar überrascht, was Martin über die dunkle Magie zu erzählen wusste, aber ganz und gar nicht darüber, dass die Orks das Volk waren, in der sie beheimatet war. Niemand, der jemals einem Ork über den Weg gelaufen war, würde ihre abgrundtiefe Bosheit in Frage stellen. Aber nicht nur die Orks beherrschen die dunkle Magie, sondern offenbar auch eine Handvoll Magier, die für die Ungleichgewichte verantwortlich sind und damit auch für den Bannzauber. Begreifst du, was das bedeutet? Dieses Mal wartete Martin auf seine Antwort. Einen Grund mehr, sich von den Orks fernzuhalten, fragte Quinn. Das bedeutet, dass die Obrigkeit dunkle Magie ausübt, um den Bannzauber aufrechtzuerhalten. Quinn sog scharf die Luft ein. Die Obrigkeit war mit der dunklen Magie im Bunde. So hatte er das noch nie bewusst gemacht. Er fühlte sich wie ein Narr. Das bedeutet aber auch, dass es nicht nur fünf Ungleichgewichte in Gorka gibt, sondern sechs. Ein Ungleichgewicht für jeden Kreis der Magie. Martin war alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. Er schaute Quinn mit unergründlichem Blick an. Und das bedeutet, um den Bannzauber zu lösen, musst du. Seine Stimme brach ab. In Quinns Kopf drehte sich alles. Er hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Nein! Nein! Das kannst du doch nicht von mir... Nein! Nein! Das kannst du doch nicht ernst meinen! Das verlangst du nicht wirklich von mir! Quinn bekam kaum noch Luft. Er musste irgendetwas falsch verstanden haben. Das konnte alles nur ein schlechter Scherz sein. Ein wirklich, wirklich schlechter Scherz, den Martin gleich auflösen würde. Aber als Quinn Martins Gesichtsausdruck sah, wurde ihm bewusst, dass es kein Scherz war. »Verdammt nochmal, nach allem, was geschehen ist, hast du den Verstand verloren!« brüllte Quinn. Aus dem Augenwinkel sah er, wie die anderen sie vom Feuer aus beobachteten. Noch nie hatte jemand von ihnen gewagt, Martin so anzuschreien. »Quinn! Quinn, hör doch zu!« flehte ihn Martin an. »Ich habe lange genug auf dich gehört. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Aber das geht zu weit!« Quinn spuckte ihm jedes einzelne Wort entgegen. Martin sollte spüren, was er von ihm hielt. »Ich hab gesehen, wie die dunkle Magie aus Gutem Böses macht, wie sie selbst aus dem Heiligsten alles Licht heraussaugt. Ich habe gegen die dunkle Magie gekämpft. Ich habe erlebt, was Menschen von dunkler Magie getötet wurden. Und jetzt verlangst du, dass ich ein dunkler Magier werde?« Tränen vernebelten ihm die Sicht. Quinn wusste nicht mehr, wo oben oder unten war. Die Welt hatte sich auf den Kopf gedreht. Er hatte Martin vertraut, trotz all der unbeantworteten Fragen, trotz aller Geheimnisse. Er hatte zu ihm aufgesehen wie zu einem Vater. Und nun verlangte dieser Mensch das Schlimmste von ihm. In seinen Ohren rauschte es. Verzweifelt rang er nach Luft. Quinn, versuchte Martin es erneut. Quinn, du kannst mich verfluchen, du kannst mich zum Drachenschlund wünschen, aber bitte hör mich bis zum Ende an. Wir hatten eine Vereinbarung. Ich pfeife auf unsere Vereinbarung. Trotz seiner Worte blieb Quinn stehen. Verdammtes Gewissen, dachte er, wütend auf sich selbst. Ich verstehe ja, dass du wütend auf mich bist. Du hast allen Grund dazu. Ich verlange etwas schier Unmenschliches von dir. Ich wünschte, ich wüsste einen anderen Weg. Ich wünschte, ich könnte es selbst tun und müsste dich nicht darum bitten. Aber ich kann es nicht, sagte er traurig. Du musst die dunkle Magie erlernen. Nicht um ein dunkler Magier zu werden, sondern um überhaupt in der Lage zu sein, dich den dunklen Magiern entgegenstellen zu können. Ich weiß nicht, welches Übel uns in Volta erwartet. Ich weiß nur aus den arkanen Büchern meines alten Ordens, dass die letzten Aufzeichnungen von dunkler Magie über Jahrhunderte alt sind. Seitdem gab es keinerlei Vorkommnisse von dunkler Magie mehr. Dass Gorka in der Hand von dunklen Magiern liegt, ist eine Katastrophe. Dass dahinter auch noch die Obrigkeit steckt, ist unverzeihlich. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, etwas zu lernen, das so bösartig und düster ist. Aber ich befürchte, wenn du nicht alle Magien in dir trägst, besteht keinerlei Hoffnung, gegen die Übermacht der Dunklen anzukommen. Um den Kampf für das Gute zu gewinnen, sind manchmal schlechte Dinge notwendig, um etwas noch Schlechteres zu verhindern. Martin schien einen Zusammenbruch nahe. Doch Quinn war in diesem Augenblick nicht zu Mitleid imstande. Er war viel zu betäubt, um noch irgendetwas zu spüren. Die dunklen Magier, denen du begegnet bist und denen du noch begegnen wirst, sind nicht immer dunkle Magier gewesen. Denk an den Magier in Nahimina oder den Geist im Tempel der Weisheit. Sie alle haben eine andere Magie erlernt und wurden von der Macht der Dunkelheit verführt. Auf dem Weg dorthin haben sie das Gute in sich verloren. Von ihren eigenen Fähigkeiten, von ihrem Wesen, ist ihnen nichts mehr geblieben. Aber du, Quinn, bist anders. Du trägst so viel Gutes in dir. Sie verstehen nur die Dunkelheit, aber du bist in der Lage, alle sechs Kreise verstehen zu lernen. Wenn du ihre Magie verstehst, wirst du mächtiger werden, als sie es jemals werden könnten. Martin schaute ihn erwartungsvoll an, doch Quinn hatte ihm nichts mehr zu sagen. Er dachte an all das Versprechen, das er Phoebe gegeben hatte, obwohl sie es nicht hatte hören wollen. Und er wusste, dass er alles tun würde, was nötig war, um sie zu retten. Um Castalia und Nahimina zu retten. Um sie alle zu retten. Selbst dann, wenn es bedeutete, dass er den sechsten Kreis betreten musste. Ohne ein Wort, ohne einen weiteren Blick, ließ er Martin stehen und verschwand in die Einsamkeit der Dunkelheit. Schweigend hatten sie ihre Sachen zusammengepackt und sich im frühen Morgengrauen auf den Weg gegeben. Einer schweren Decke gleich lastete die Stille auf ihnen. Nach der gestrigen Nacht war niemand zum Sprechen zumute. Maki erhob ihre verweinten Augen kaum vom Boden. Mit Händen und Füßen hatte sie sich dagegen gewehrt, ihren Meister ganz allein zu den Orks ziehen und die dunkle Magie erlernen zu lassen. Sie wollte nichts von den Gefahren wissen, die in den Trockensümpfen von Asmeron warteten. Erst als Martin ihr erklärt hatte, dass die immerwährende Sorge um sie Quinn in noch größere Gefahr bringen würde, hatte sie schluchzend eingelenkt. Zäh wie das aushärtende Harz einer Dunkelerle zogen sich die Tage ihrer Wanderung nun dahin. Quinn bekam kaum etwas von dem Weg oder gar der Landschaft mit. Gefangen in einem Albtraum, aus dem niemand ihn zu erwecken vermochte, nahm er die Zeit nur durch eine dichte Nebelwand wahr. »Wir werden uns wiedersehen, hörst du?« Quinn ließ Martins Umarmung teilnahmslos über sich ergehen. Eine Welle aus ungezügeltem Zorn brach sich in Quinn Bahn, der von ihm verlangte, seinen alten Meister in den Flammen des Eises aufgehen zu lassen. Erschrocken über sich selbst trat Quinn einen Schritt zurück. Erst jetzt wurde ihm überhaupt bewusst, dass der Augenblick gekommen war, in dem sich ihre Wege auf unbestimmte Zeit trennen würden.
»Du schaffst das schon, Junge«, brummte Torvald ganz und gar nicht überzeugend.
Sie alle wussten, dass es Unsinn wäre, sich etwas vorzumachen. Quinn ging ein Wagnis ein, das ihn näher an den Rand von Dunkelheit und Tod brachte, als alles, was er bisher auf sich genommen hatte. Mit der Tapferkeit einer Steppenlöwin wünschte Maki ihm eine sichere Reise. Quinn merkte, wie viel Kraft es sie kostete, ihn gehen zu lassen. Selbst Orin, der sonst keine Gelegenheit ausließ, sich über Quinns Unfähigkeit zu empören, tätschelte ihm zum Abschied die Hand. Benommen schaute Quinn ihn noch einen kurzen Moment nach, bevor er sich seinem eigenen Schicksal zuwendete. Makis herzzerreißenden Blick für immer in sein Gedächtnis gebrannt.
Sein Brustharnisch glühte unerträglich unter der ungewöhnlich starken Sonne. Quinn konnte sich nicht daran erinnern, jemals einen so heißen Tag in Gorka erlebt zu haben. Andererseits musste es wahrscheinlich auch einen Grund geben, warum die Trockensümpfe von Asmeron Trockensümpfe waren. Was auch immer die Ursache für diese Gluthitze sein mochte, Quinn bereute die Entscheidung, seine Eisrüstung angelegt zu haben, zutiefst.
Den einzigen echten Schutz in diesem Niemandsland bot ohnehin nur die Heimlichkeit des Trockennebels, der wie ein grüner Pesthauch vom Sumpf aufstieg. Je weiter Quinn in den Süden der Sumpflande vordrang, desto weniger Leben begegnete ihm. Die Bäume waren abgeknickt und hingen morsch zu Boden. Immer wieder vernahm er ein leises Knacken, das ihn beunruhigt herumfahren ließ. Doch außer einiger Knochenfrösche und Sumpfkrähen konnte er nichts ausmachen. Gegen frühen Nachmittag zwang ihn die Hitze zu einer Pause. Im Schatten eines riesigen, umgekippten Baumstammes fand er zumindest ein wenig Zuflucht vor der Unbarmherzigkeit der Sonne. Erschöpft aß Quinn von dem Dörrfleisch, das Maki ihm in Unmengen eingepackt hatte, als ein lautes Krachen ihn in die Deckung trieb. In Ermangelung eines besseren Verstecks legte er sich hinter dem Baum flach auf die Erde und wagte nicht zu atmen.
»Made!« bellte eine tiefe Stimme mit starkem Akzent. »Orks!«
»Entschuldigung«, stammelte eine zweite, die deutlich menschlicher klang. Vorsichtig kroch Quinn zum Ende des Baumstammes, um einen Blick auf das Geschehen erhaschen zu können. Zwei riesige Orks in schweren Rüstung, deren Schulterplatten mit gefährlich dicken Eisenstacheln besetzt waren, schrien auf einen Mann ein, der Quinn merkwürdigerweise an jemanden erinnerte. Aber das war vollkommen unvorstellbar. Geralt war tot und diese ausgemergelte Gestalt mit dem eingefallenen Gesicht und dem zotteligen Bart konnte unmöglich der lebensfrohe junge Mann sein, den Quinn in Voltar kennengelernt hatte.
»Aufheben oder tot«, brüllte der zweite Ork. Als der Mann versuchte, die schweren Schilde vom Boden aufzuheben, hieb der andere Ork mit einer Drachenzunge, einer Peitsche mit Feuereisen an der Spitze, auf ihn ein. Unter Schmerzensschreien brach der Mann im Dreck zusammen.
»Maul zu, Made!«
Benommen wand der Mann sich auf den Boden und blickte wie von Zauberhand geleitet genau dorthin, wo Quinn lag. Quinn schlug sich die Hand vor den Mund, um einen Aufschrei zu unterdrücken.
»Geralt!«
Der Zorn, den er die letzten Tage über unterdrückt hatte, loderte von neuem in ihm auf. Er musste Geralt retten. Doch noch bevor Quinn irgendetwas unternehmen konnte, um seinem totgeglaubten Freund zu Hilfe zu eilen, traf ihn etwas hart am Kopf. Um ihn herum drehte sich alles, als er sich wieder zurück ans Licht kämpfte. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, konnte er nicht allzu lange ohnmächtig gewesen sein. Er fasste an seine Stirn, wo er eine blutverkrustete Wunde ertastete. Was war geschehen? Das Bild von Geralt am Boden schoss ihm in den Kopf. Ruckartig richtete sich Quinn auf, aber weder von Geralt noch von den Orks war eine Spur zu sehen. Quinn schaute sich um. Es war niemand hier, und seine Sachen warteten alle noch dort, wo er sie abgelegt hatte. Er war also nicht das Opfer eines Diebes geworden. Und dennoch fühlte er sich wie ein Reh, das seinen Jäger zwar... Und dennoch fühlte er sich wie ein Reh, das seinen Jäger zwar witterte, aber nicht sehen konnte. Angespannt überlegte er, was er nun tun sollte. Sein Herz befahl ihm, sofort nach Geralt zu suchen und ihn zu befreien. Sein Gewissen verlangte, dass er seiner Aufgabe Folge leistete, und sein Verstand wusste, dass Geralt nicht geholfen war, wenn Gorka unterging.
Einem wild gewordenen Golem gleich brüllte Quinn enttäuscht auf und wendete seine Schritte in südöstliche Richtung. Er schwor sich, Geralt zu finden, sobald er eine von den Göttern verfluchte Aufgabe endlich erledigt hatte. Ohne weitere Vorfälle erreichte Quinn gegen Abend eine schwere Holzbrücke, die über einen sumpfigen Fluss führte. Den schwarzen Pfählen und Brettern nach zu urteilen, handelte es sich wohl um den berüchtigten Dämonensteg, der ihn in das Gebiet der Orks bringen sollte. Der Trockennebel, der hier gar nicht mehr so trocken war, tauchte alles in ein unheimliches fahlgrünes Licht. Auch wenn der Steg nicht sonderlich einladend wirkte, war Quinn doch erleichtert, dass er sich nicht verirrt zu haben schien. Er schickte ein letztes Stoßgebet zu den Göttern, bevor er die wenig vertrauenserweckenden Holzbohlen betrat, die gefährlich unter seinen Füßen. Vorsichtig tastete er sich von Planke zu Planke vor. Jedes Knarzen schickte sein Herz auf eine kleine Talfahrt. Quinn stöhnte. Er war so weit gekommen. Jetzt durfte er doch nicht an einem einfachen Steg scheitern. Selbst wenn dieser Steg Dämonensteg hieß. Ein lautes Platschen zu seiner Rechten ließ ihn vor Schreck einen Satz nach vorn machen. Das gierige Maul eines rabenschwarzen Alligators war an der Oberfläche des stinkenden Flusses erschienen, um darauf zu warten, dass sein Abendessen endlich hinabfiel. Quinn hoffte inständig, dass er ihm diesen Wunsch nicht erfüllen würde. Schritt für Schritt, versuchte Quinn sich zu beruhigen, den Blick fest auf das gegenüberliegende Ufer gerichtet. Wieder setzte sein Herz einen Schlag aus. Er blieb wie angewurzelt stehen. Hatte er sich das nur eingebildet, oder hatte es gerade hinter ihm geknarrt? Langsam drehte er sich um. Er hätte schwören können, einen Schatten gesehen zu haben, aber da war nichts. »Hallo? Ist da wer?« rief er mit zitternder Stimme. »Nichts.« Aber was hatte er auch erwartet? Hallo, ich verfolge dich schon ein paar Tage und hatte vor, dich umzubringen? Das stört dich doch nicht etwa? Quinn schüttelte den Kopf. Wenn sein Verfolger ihn hätte töten wollen, hatte Quinn ihm schon genug Gelegenheit dazu geliefert, spätestens als er bewusstlos hinter dem Baumstamm gelegen hatte. Trotzdem fröstelte ihn bei dem Gedanken, wie schutzlos er dem Wohlwollen seines Verfolgers ausgeliefert war. Unter einem tiefen Schnauben wendete Quinn seine Aufmerksamkeit wieder nach vorn. Die abgestorbenen Bäume und riesigen Kakteen am anderen Ufer kamen immer näher und näher. Erleichtert setzte Quinn seine Füße auf den rissigen grauen Boden der Trockensümpfe von Asmeron. Doch bevor auch nur daran denken konnte, den Göttern für ihren Schutz zu danken, jagten polternde Schritte jegliche Erleichterung von dannen. Noch ehe er sich versehen konnte, war Quinn eingekreist von riesigen grünen Gestalten in Lederrüstungen und mit beeindruckenden Äxten in den Pranken.